ARD.
Gut, dann geht's los.
Mit Anke, Engelke und Christian, Theeswitz im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag, Liebling?
Wenn dieses Lied erklingt, dann ist die Welt so ein ganz bisschen in Ordnung. Mal für
ist das so? Hörst
Stunde.
Du das dann auch?
Ja.
Hörst du es auch mal privat, das Lied einfach mal um.
Nein, das habe ich noch nicht. Du bist lustig. Hörst du es aber privat? Nee, habe ich. Nein, aber wir hören es ja jede Woche zweimal. Deswegen, also privat habe ich es noch nicht gehört.
Aber ich habe eben, ich war eben versucht.
Die Frage ist so süß.
Ich war eben versucht, eine Geste zu machen mit meinen Fingern, mit meinen Händen. Halte aber ja mit einer Hand das Mikrofon in der Hand, weil ich es nicht auf die Kette kriege, das Mikrofon wieder anzuschrauben an diesen komischen Mikroarm. Es fehlt ein ja. So ein Ötzel, ein so eine Schraube und ich weiß nicht, was für eine, aber ich kriege es nicht hin. Aber ich,
ja,
versucht,
ich vor allem, wenn du es versuchst, vor der Kamera zu befestigen, wie letztes Mal, habe ich wirklich Angst gehabt, dass du bei drauf gehst, dass dir das Ding einfach so ins
das
Gesicht
hat,
schnallt, weil da eine solche Sprungfeder ist. Und es sah so gefährlich aus. Ich habe richtig Angst gehabt um dich.
Ich glaube, damit sind auch schon Menschen, sind auch schon Einbrecher abgewehrt worden und so. Einfach mit diesem Flitsch, mit dieser Hebel-Flitsch-Wirkung da. Das kann, da kann man richtig Menschen mit verletzen, am Bein und am Kopf.
Zeig mal kurz den Arm, also so ganz vorsichtig, aber wirklich ganz vorsichtig.
Oh, der hatte, ich muss schon so feste ziehen, schau mal.
Genau, ja, und der schnallt nach oben.
Soll ich mal hochflitschen lassen oder geht
der dann
kaputt?
Ich bin nicht sicher, vielleicht, ja, okay, mach mal.
Oh, Jesus.
Ich kann das auch selber nicht. Okay, Jesus.
Nee, wenn da jetzt einer gestanden hätte, der wäre sofort ohnmächtig. Aber weißt du, ich war versucht, eine Geste zu machen zu dir, weil dieser Song wirklich irgendwas auslöst. Und ich hätte beinahe, Gott sei Dank habe ich das Mikro in der Hand, beinahe so ein Herz geformt mit meinen Fingern.
Oh,
und das finde ich richtig doof. Ich möchte das nicht machen. Wie oft hast du das in deinem Leben gemacht? Das, genau.
Ja, immer wenn ich ein Tor geschossen habe für den HSV vor 60.000 Zuschauern im Volksfeststadion, dann bin ich vor die Westkurve gegangen, obwohl, gibt es die überhaupt noch, und habe dieses Herz gemacht, weißt du?
Kannst du mich mal kurz reinholen, wie wir so schön sagen, wir Idioten, kannst du mich mal kurz reinholen in die Bundesliga?
Ja.
Der BVB ist in der ersten Liga,
richtig.
Der HSV auch, der FC Köln auch.
Richtig.
Alle drei, unsere drei Vereine.
Genau.
Du bist aber auch umgestiegen jetzt auf Braunschweig. Nee,
nein,
auf was?
Mein Zweitlieblingsverein ist Augsburg.
Augsburg,
weil die Stadt so schön ist.
Ja.
Und deswegen.
Ist aber auch ein lustiges Kriterium.
Ja, aber ich finde das Kriterium einfach auch noch okay, dass ich mich nicht danach orientiere, weil dass der Verein so erfolgreich ist, wie Kinder, die alle Bayern-Fans sind. Ich habe mich ja mit Marco Wander ein bisschen gestritten neulich mit dem Sänger. Weil wir haben mal ein Gespräch gehabt und hat's ein bisschen geknirscht, weil er irgendwie keinen Bock hatte, auf Fragen zu antworten zu seinem Buch. Das war wirklich.
Aber er wollte das war im Rahmen einer Promotion-Tour fürs Buch.
Er war wegen des Buchs da und wollte aber nicht über das Buch sprechen. Und ich worüber sprechen wir? Ja, und er wollte über Gott und die Welt sprechen und es war auch interessant und wir haben auch beide Spaß gehabt am Gespräch danach. Also es ist wirklich interessant. Aber das mag ich nicht erzählen, das steht ja im Buch. Und so, okay, ja, aber na, und irgendwann am Ende war es nur noch eine Geste mit seinen Augen auf irgendeine Frage so. Er lächelte dann nur kurz und zeigte quasi so auf den Tisch auf ein Buch. Und also er hat dann nicht mal gesagt, dass er nicht über
das
Buch sprechen
möchte.
Du hast das Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen, ja.
Das ist natürlich für dich auch, also mein Herz geht raus zu dir, das Herz, das ich nicht forme, geht raus zu dir, denn das ist ja, deswegen bin ich so happy, dass ich nicht mehr moderieren muss oder Interviews führen muss. Schau mal, du hast das Buch gelesen, musst aber für deine HörerInnen natürlich möglichst Dinge auch aus ihm rausholen, die dich im Buch interessiert haben, die du dort interessant fandst, auch in seinem Interesse, damit Menschen das Buch kaufen.
Ja, aber das Konzept, das hat er nicht verstanden, das ist nicht sein Konzept. Also, es steht ja im Buch. Er hat ganz viel geschrieben über Alkohol und Drogen. Also, von vorne bis hinten geht es um Alkohol und Drogen. Es ist ein ganz offenes Buch, auch ein sehr ehrliches Buch. Aber er möchte es nicht aussprechen.
Wie heißt das?
Dass wir überhaupt gewesen sind.
Dass wir überhaupt gewesen sind? Der ist ja so ähnlich wie unser neuer Filmtitel. Also du weißt, dass der Film, den ich im letzten Jahr mit Ulrich Tugo gedreht habe, jetzt rauskommt. Wir gehen damit zu zwei Festivals.
Harry
wir
und
gehen
Sally 3.0.
Genau, wir gehen zu, also wir gehen damit zum Zürich Film Festival und zum Hamburg Film Festival und es gab einen anderen Arbeitstitel, den ich glaube ich offiziell nicht nennen darf, aber der Film heißt jetzt, Dann passiert das Leben.
Ja, finde ich okay.
Wie heißt nochmal das Buch von dem Wandermann?
Dass es uns überhaupt gegeben hat. Ich glaube, ich habe was anderes gesagt gerade, oder? Dass wir überhaupt gewesen sind. Aber es heißt, dass es uns überhaupt gegeben hat. So heißt das Buch.
Ich finde den Titel total schön.
Ja.
Dass es uns überhaupt
der Titel
gegeben
ist ganz toll. Ja, so heißt auch ein Song, ein früher Wandersong.
Ja.
Es ist wirklich ein toller Titel. Und es ist auch ein cooles Buch.
Es ging ja eigentlich um Fußball. Ihr habt euch gestritten?
Wir haben uns ein bisschen gestritten und ich war dann auch irgendwie so sauer. Und dann, ich habe dir doch nicht erzählt von dem Gespräch, oder?
Nee.
Nein.
Null.
Und dann war ich aber auch irgendwann stinkig. Und dann sagte er zu mir, jetzt frage ich mal dich, was hast denn du aus diesem Buch mitgenommen? Was bedeutet dir dieses Buch? So, fragt er an mich zurück.
Toll.
Und dann habe ich einfach nur abgelatzt und habe gesagt irgendwie, Alter, ich verstehe es nicht, wie du mit deinem Leben einfach so umgegangen bist, dass du einfach das nur gesoffen, dass dir dein Leben offensichtlich überhaupt nichts wert war und blablabla. Und dann wurde er kurz still, meinte nur, ja, danke schön, das hat mich jetzt sehr berührt. Und ab dem Moment hatten wir eine Ebene und es war auch ein Gespräch dann, aber zwischendurch kam immer mal wieder, ja, nee, das will ich nicht erzählen. Und dann sagte ich schon zu ihm, oh, darf ich das auch wieder nicht fragen? Habe ich da auch wieder in ein Wespennest gestochen? Und er meinte, du kannst ja fragen, aber dann antworte ich vielleicht nicht. Also, das war so richtig widerlich. Und wir hatten aber beide an diesem Fight ein bisschen Gespräch. Und dann hatte ich aber Bock, ihn zu provozieren. Und dann ging es um Fußball. Und da ist er natürlich butterweich, hat er total Bock gehabt, darüber zu sprechen. Und ich sagte, was bist du für ein Fan? Dann sagt er, Barcelona. Habe ich gesagt, ja, das geht ja nun mal überhaupt nicht. Wie so typisch irgendwie irgendeinen Erfolgsverein wählen. Und so, aha, das darf ich also nicht. Und so weiter. Und das fand er dann wieder richtig kacke, dass er offensichtlich nicht einen erfolgreichen Verein wählen darf. Und ich sage, wie Kinder, die Bayern München wählen. Weil Bayern München alles gewinnt. Na, das stimmt nicht, die waren doch nicht immer so erfolgreich. Und ich sage, ja, aber seitdem du Fan bist, waren die erfolgreich. Und dann haben wir da so ein bisschen. Also es war ein Hin und Her, es war eine kleine Konfrontation, an der wir beide Spaß hatten. Und deswegen komme ich auf Fußball, weil ich ihm einfach gesagt hatte, ich hatte richtig Bock, ihn zu provozieren. Ich sage irgendwie, ja, es geht ja nun gar nicht, dass du Barcelona-Fan bist.
Ganz sag mal, hat er, ist das so eine Rock'n'Roll-Story? Also hat der, ja, ich kann mich ja jetzt zurücklehnen, wo mein Mikro nicht mehr so fest ist.
Du hast völlig recht.
Ne? Sag mal, hat Stimmt. er denn, hat sein, wie nennt man denn das, so ein Leben, sein ausschweifendes Leben mit Drogen und Alkohol, same, Alkohol ist ja eine Droge, mit Drogen, hat das zu tun, geht es da auch um Weiber? Also ich denke immer, das hat, dann muss man auch irgendwie mit Frauen komisch sein oder mit, je nachdem, wie man.
Das ist eine Sache, im Prinzip vermutlich schon, das ist eine Sache, über die er sich ausschweigt.
Oh, das finde ich aber anständig. Dann schützt er ja die Menschen, die betroffen sind, ob Männer oder Frauen. Ja, aber die schützt er ja dann, wenn er sie geliebt und gemein war zu denen.
Es geht schon um ein, zwei Frauen auch in diesem Buch. Aber so richtig Partnerin, Frauen, dieses Kapitel wird sehr, sehr ausgespart. Der Rest nicht.
Und
lustig war der Satz, als er war ja ganz früh, bevor er Wander gegründet hat, war er in Berlin eine Zeit lang und wollte sich auch als Autor versuchen und hat aber nur einfach wirklich viel billigen Alkohol dann die ganze Zeit getrunken. Und er sagte, es war lustig, es waren ein paar Monate, ich hatte keine Freunde und ich hatte keinen Sex. Oh. Das hat er geschrieben ganz am Anfang. Das war jetzt sehr süß.
Aber hat der Alkohol, was war zuerst da? Das Rock'n'Roll-Leben oder der Alkohol?
Ich glaube, es ging beides Hand in Hand. Er war ja erst im Underground ein bisschen mit der Band. Die haben sich ja lange ausprobiert, bevor dann dieser überwältigende Erfolg losging. Er hat auch gesagt, im Prinzip, wir sind die einzige Rock'n'Roll-Band Österreichs, sonst wird nie wieder eine Rock'n'Roll-Band, so eine Band nach uns geben. Ganz kernige Sätze. Er hat aber ganz ehrlich erzählt. Also das war toll. Es war auch toll, mit ihm zu sprechen.
Aber er
sagt wirklich, es wird nie wieder eine Rock'n'Roll-Band geben. Bilderbuch ist für ihn kein Rock'n'Roll.
Bilderbuch ist für ihn Pop?
Das weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. Es ging aber auch um diese Rivalität, die gar nicht von den Bands ausgegangen ist, sondern von den Medien. Und er hat gesagt, es war so, diese Rivalität wurde so ausgeschlachtet in den Medien, dass er selbst schon dran geglaubt hat, dass sie verfeindet sind. Okay. Irgendwann, wenn sie mal wieder standen und sich gut unterhalten haben, hat er sich selber schon gewundert, wieso verstehen wir uns hier eigentlich so gut? Wir sind doch eigentlich total miteinander verfeindet. Also er findet es absurd, aber er hat es selber geglaubt, dass sie Feinde in Anführungszeichen sind. Dabei ist es einfach nur von den Medien so abgefeiert worden als Rivalität. Es hat mit denen gar nichts zu tun. Die können ganz gut miteinander. Die kennen sich und die mögen sich auch. Und fand ich auch ein interessanter Satz. Also es war kurios.
Er sagt, Wanda sei die einzige österreichische Rock'n'Roll-Band. Aber hat er nicht auch über Falco gesprochen?
Nee, aber das ist für ihn ja dann keine Band und ich glaube auch kein Rock'n'Roll.
Okay, gut.
Die sehen sich ja als Rockband. Dabei sind sie ja alles, eine Mischung zwischen Rock, Pop, dann auch wieder so ein bisschen Folk, Alternative auf jeden Fall. Ich habe Wanda nie so als Rockband gesehen. Sie leben vielleicht den Lifestyle, aber von der Musik her war das für mich jetzt nie wirklich so Rock. Aber
und wenn du das, als du das Buch gelesen hast, bist du ja wirklich abgetaucht in eine Welt, die dir komplett fremd ist, ne? Dass Alkohol so eine große Rolle spielt. Das ist ja auch für mich kaum vorstellbar und man darf sich im Grunde dazu gar nicht äußern oder das gar nicht kommentieren, wenn man nicht weiß, was da los ist, wie das ausgelöst wird, wie sich das anfühlt, was das dann mit einem macht und so. Ist das wie eine Studie für dich gewesen?
Ach, was heißt Studie? Ich wollte eigentlich dem Geheimnis auf die Spur kommen. Der hat die ersten beiden Alben und die sind voller wunderbarer Songs. Die hat er beide zusammen innerhalb von 3 Monaten geschrieben. Im Sommer 2013, wie in einem Rausch. Ein Fenster, das sich geöffnet hat. Und er hat geschrieben. Und er hat wirklich nicht nur die Songs vom ersten Album, sondern die vom zweiten, das dann, glaube ich, ein Jahr später rauskam. Auch in dieser Phase bereits geschrieben. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, wäre das auch ohne Alkohol möglich gewesen? Und er will darauf keine Antwort geben. Woher soll ich denn das wissen? Muss halt mal jemand nüchtern machen. Ja? Also er weigert sich, auch um kein schlechtes Vorbild zu sein. Deswegen, zwischen den Buchdeckeln sind diese Informationen, diese Enthüllung, wenn du so willst, ist ein bisschen übertrieben, gut aufgehoben für ihn. Aber sobald er es ausspricht in der Öffentlichkeit, bekommt es eine solche Größe, das möchte er nicht. Und er möchte auch Alkohol nicht verherrlichen. Und wir sind ja nun im Gespräch weit davon entfernt, Alkohol zu verherrlichen. Aber diese Frage muss erlaubt sein, weil andere große SchriftstellerInnen der Beat-Generation, die haben ja auch mit Drogen. Und das sind ja auch so bewusstseinserweiternde Mittelchen, die dann natürlich zu anderen Texten, zu anderen Ideen, zu anderen kreativen Schüben führen. Aber er weigert sich, das so auszusprechen. Er will das nicht sagen, dass es auch damit zu tun hat, diese Genialität. Vielleicht möchte er es auch nicht wissen selber. Aber ganz ehrlich, der schreibt wie in einem Rausch 3 Monate lang Songs. Der geht den Strand entlang und ihm wird die Melodie von Gott gegeben. Und dann sage ich zu ihm, es ist ja immer so, wenn einem so einfach eine Melodie einfällt, also nicht, weil man an der Gitarre oder am Klavier rumklimpert, sondern wenn man so im Kopf einfach eine Melodie sich ausdenkt, heißt es doch, ist es doch immer irgendetwas, was es schon gegeben hat und das Gehirn reproduziert das jetzt in der Sekunde. Mhm. War total sauer über diese Bemerkung. Fand er überhaupt nicht gut. Aha. Ah. Ich sprach von ExpertInnen, woraufhin er nur kiebig antwortete, aha, und hat diese ExpertInnen, haben die denn auch schon 3 Platinplatten überhaupt bekommen? So kiebig wurde er denn auf die Frage. Es war ein großer Spaß, wirklich. Aber es war anstrengend.
Aber weißt du,
es war das anstrengendste Interview meines Lebens.
Och, Chrissy.
Wirklich, es war ein kleiner Kampf, der Spaß machte. Aber zwischendurch habe ich kurz gedacht, breche ich es ab, weil der ja nicht sprechen möchte? Aber nein, ich probiere nochmal was anderes. Und dann kam er mit seiner Gegenfrage und ab dem Moment war es dann einfach nur so eine Konfrontation, eine liebevolle Konfrontation. Und er hat auch Spaß, er hat sich danach total bedankt.
Wo fand das statt?
In Berlin waren wir da, im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Stellst du dann da Blumen und Snacks hin oder ist das? Oder?
Nein, es war früh morgens und
ein Kaffee wollte er bestimmt.
Die Sache ist die, es ist sehr schwer, da einen Kaffee zu organisieren.
Oh shit.
Ich müsste schon eine eigene Kaffeemaschine haben da, aber es gibt da keinen Kaffee zu organisieren. Das ist ganz schlimm, aber es gibt da keinen Kaffeeautomaten oder eine Kaffeemaschine, die ich benutzen könnte. Gibt
und weißt du, nicht. Und sowas
aber
wie
sie kriegen Wasser, die meisten wollen ohnehin immer nur Wasser.
Ah, okay, gut.
Ne?
Na, den hätte ich so eingeschätzt, schwarzen Kaffee und eine Gouloise und Existenzialisten-Frühstück. Mm. Aber okay, weißt du?
Okay, also das war also...
Abschließend möchte ich nur sagen, ich weiß, du möchtest darüber nicht viel reden, es ist ja alles im Interview zu hören und steht ja alles im Buch, ich soll bitte aufhören zu fragen. Aber weißt du, ich kann total nachvollziehen, dass er Denn da wird es Leute geben, die sagen, was für ein Idiot, warum schreibt das denn dann auf, wenn er nicht drüber reden will? Nee, ich kann nachvollziehen, dass das ein Unterschied ist. Und da kommen wir als Lesende ins Spiel, dass du ja eine Intimität aufbaust, wenn du das liest, zu der Person, die das geschrieben hat. Dann seid ihr zwei alleine, dann sind wir zwei alleine. Und das ist eine Intimität und eine Verbundenheit, die kannst du eigentlich nicht rekonstruieren in einem Gespräch, das dann für alle ist. Ich fühle mich ja dann auch manchmal ein bisschen komisch, wenn ich über einen Film oder eine Serie oder über ein Projekt sprechen soll. Dann denke ich, schaut's doch an und dann können wir vielleicht anschließend drüber sprechen, aber man möchte ja Werbung dafür machen. Das ist immer ein kleines Dilemma. Man darf da auch auf keinen Fall beleidigt oder gekränkt sein, weil das dem ja komplett widerspricht, wenn man so fröhlich auf etwas hinweisen möchte. Aber ich kann verstehen, dass er da unterscheidet zwischen der Beziehung, die Lesenden zu ihm aufbauen und das drüber sprechen. Ich kann das verstehen.
Ja, aber er hat in der Vergangenheit auch schon, auch über sein Leben, über den Alkoholkonsum, hat er ja gesprochen. Das ist ja überhaupt nichts, was er irgendwie.
Dann ist er ein Ohrschloch, dann kann er auch nicht helfen.
Der Marco, er hat darüber ja in der Vergangenheit gesprochen.
Okay.
Also, es ist vielleicht auch tagesformabhängig.
Ja.
Alles cool. Also von daher, es war ein Spaß.
Okay. wir waren bei der Bundesliga.
Wir waren bei der Bundesliga. Auf.
Also, meine beiden Vereine, BVB und FC Köln, sind in der ersten, auch für andere Dovis, es ist ja nicht so, dass alle sich auskennen. Also, der FC und der BVB sind in der ersten Liga.
Aha.
Und wann geht's los?
Ja, wir haben also den dritten Spieltag und das Sensationelle ist ja, dass der HSV an Tabellenspitze 1 steht, weil sie die
das
ersten drei
nicht.
Spiele gegen Bayern, Dortmund und gegen Leverkusen alle drei gewonnen haben. Es hat
Bist
keiner
du
mit gerechnet. Ja.
Das
ist ein Spaß natürlich. Es ist ein totaler Spaß. Es,
oh
ist
Mann,
es geht jetzt los.
Okay.
Also wir zeichnen es jetzt kurz vor Ende des ersten Spieltags auf.
Ja.
Deswegen kann ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen, wie der HSV in Gladbach gespielt hat.
Okay.
Von daher, aber es war das Wochenende des ersten Spieltags.
Wirst du versuchen, Spiele live zu sehen oder bleibt es dabei, dass das nichts für dich ist?
Moment, live im Stadion.
Ja.
Ich habe sonntags meist Sendung vormittags, am Sonntagvormittag. Ich komme selten zu irgendeinem Stadion. Ich bin ja einer, der am Fernsehen guckt. Ich gucke ja fast jedes Spiel im Fernsehen. Das gestern am Sonntag habe ich nicht gesehen. Weil ich keinen DAZN
habe. Werde ich nicht gesehen haben
zu diesem Zeitpunkt, aber wenn man uns jetzt hört, habe ich nicht gesehen, weil ich keinen DAZN habe. Und das ist doch einfach dieses, eigentlich möchte man alles abbestellen, ja, dass die Bundesliga nicht von einem einzigen Sender übertragen wird, sondern, ich weiß gar nicht, ob es sogar drei sind. Ich glaube, es sind sogar, wenn man den kompletten Spieltag erleben möchte, ist Amazon Prime auch dabei. Ich kenne mich ja nur mit zweiter Liga aus den letzten 7 Jahren. Ich bin noch gar nicht back in diesem Business. Deswegen weiß ich gar nicht, wer die erste Bundesliga überträgt. Ich weiß nur, sonntags ist DAZN dran. Ich konnte das Spiel des HSV nicht sehen, was mich eigentlich kirre macht. Ich finde es eigentlich eine Sauerei.
Ja,
und es kostet richtig viel. Wir reden nicht von 9,90 €. DAZN kostet jetzt irgendwas 29 oder plus.
Und Kika hat die Rechte nicht bekommen?
Nee, Kika hat die Rechte nicht. Also nicht mal an den Einlaufkindern, weißt du? Wenn man die Einlaufkinder übertragen würde, wäre so live. Oh Gott.
Oder so, das tut mir jetzt leid, aber.
Ja, ist nicht schlimm.
Tut mir das jetzt wirklich leid? Ja, das
Nein,
tut
was
mir
soll's,
leid.
Dann kann ich halt nicht sehen.
Ich will, dass
du glücklich bist. Ja, ich bin schon glücklich über einen Unentschieden am ersten Spieltag. Also wäre ich jetzt, alle, die jetzt hören, können ja nachgucken. Oder wissen, wie es gelaufen ist. Ich habe so Angst, wie so 0-6. Aber auch Borussia Mönchengladbach hat, meine ich, beim DFB-Pokal gegen einen Fünftligisten gespielt und hat Mühe gehabt. Wie der HSV.
So,
beide
Bums.
Haben gegen Fünftligisten gerade noch
Bums.
So gewonnen.
Bums. Zack.
Ich meine, Bums. Gladbach, das war auch
Stehst
ein Fünftligist. Ja, okay. Nee, aber es ist schön auch, dass es jetzt wieder losgeht. Es ist aufregend, wenn man zurück ist in der Bundesliga.
Schönes neues Gefühl für dich. Zum Abschluss dieses Kapitels, des Kapitels Bundesliga, hast du, und du wirst merken, ich habe gar keine Ahnung, hast du das aktuelle Trikot von denen gekauft?
Nein, super.
Gibt es dann ein extra Trikot, weil sie es jetzt wieder geschafft haben in die erste Liga?
Nein, es gibt ohnehin, alleine aus Marketinggründen, gibt es jedes Jahr ein neues Trikot, wenn nicht sogar drei. Also es gibt auf jeden Fall ein Heim- und ein Auswärtstrikot.
Und ein Urlaub.
Ja, manchmal gibt es noch so ein drittes Ausweichtrikot. Was oft ganz schön ist, ich habe nur jetzt keine Bilder für dich, das sind die sogenannten Warmmach-Shirts.
Wo die nippelfrei sind?
Nee. Das sind einfach nur auch so, ja, die sind wahrscheinlich eher so T-Shirt-mäßig. Oder haben sie auch lange Ärmel, das weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall Shirts mittlerweile, auch das natürlich aus Marketinggründen. Und man sieht es sehr gut bei Weltmeisterschaften und bei Europameisterschaften, die sie nur beim Warmmachen, beim Einlaufen ins Stadion tragen. Mhm. Und diese Trikots sind in der Regel etwas gewagter, denn die können ja aussehen, wie du willst. Die musst du nicht abstimmen auf den Gegner. Der Schiedsrichter muss ja auch immer sagen, passen die Trikots, damit sie nicht verwechselt werden von den Farben.
Ja.
Sowohl für ihn, den Schiedsrichter, als auch für die Spieler und die Mannschaften. Ja, passen die. Und deswegen musst du bestimmte Vorgaben haben. Das heißt, eine Mannschaft gilt als Heimmannschaft, die darf ihr Trikot aussuchen. Und die andere Mannschaft muss ein Trikot von sich wählen, das eben sich gut genug abhebt von diesem Trikot der offiziellen Heimmannschaft.
Und was ist, wenn das der...
Deswegen hat man ein zweites Trikot und notfalls ein drittes.
Mhm. Aber was ist denn, wenn die Mannschaft, die zu Hause spielt, trägt das eigene Heimtrikot. Jetzt kommt der Gast und dessen Auswärtstrikot sieht genauso aus wie das Heimwärtstrikot des Gegners.
Dann würde er das Heimtrikot anziehen. Die können ja auch mit ihrem Heimtrikot auswärts spielen. Nein, es ist nur ein Alternativtrikot. Man hat ein Haupttrikot, das man idealerweise immer zu Hause anhaben würde. Aber man kann auch das Trikot auswärts haben. Und dann gibt es aber mittlerweile, und mir ist es bei der letzten WM oder EM aufgefallen, dann gibt es wirklich sehr kreative, extrem bunte, ich muss mal kurz überlegen, wie die heißen offiziell. Ich habe es nachgeschaut.
Pailletten?
Ich habe sie jetzt Warm-Up-Shirts genannt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die noch einen anderen Namen haben. Die sind mega. Ich habe da wirklich bei den letzten Großveranstaltungen so tolle. Nein, es geht um die Muster, es geht um die Farben. Und wir reden von gewagten Mustern, wir reden von gewagten Farben. Ja, ganz krass modern.
Schön. Weil
das sind eben nur Shirts, die kann jeder einfach tragen. Da musst du nicht auf den Gegner Rücksicht nehmen. Und das bringt so einen Spaß. Und da hat der HSV, glaube ich, auch ein ganz okayes. Das neue Trikot finde ich hässlich. Ich finde die meisten HSV-Trikots richtig hässlich. Ungeschlagen, das tolle Pinke von vor einigen Jahren. Ich habe es auch mal angehabt mit den dunkellila Armen. Und vorne ist es pink. Mega. Das beste Trikot aller Zeiten. Und was ich richtig cool fand, ich muss mal gucken, ob ich es finde. Ich habe es meinem Freund Thomas, der arbeitet beim DFB, habe ich geschickt und habe ihn gefragt, Thomas, was sind das für Trikots, die die deutsche Frauenmannschaft beim letzten Spiel angehabt hat, weil ich dieses Trikot/T-Shirt nicht gesehen habe und man kann es auch nicht kaufen. Ich zeige es dir mal ganz kurz. Du kannst es vielleicht erkennen. Das ist Julia Quinn.
Ich habe da
einen Screenshot gemacht. Und ich liebe dieses Shirt.
Es ist knallrot und hat so
es ist
weinrote
pink. Es ist auch,
Ärmel.
Es ist nicht pink, aber es ist rosa. Es ist rosa am Hauptteil, am Hauptkörperteil. Ja. Und es hat kurze Ärmel, die in auch fast so eine Art lila sind.
Ach so, das sieht toll aus.
Ich habe sofort geguckt, wo es das gibt, aber das gibt es nicht zu kaufen. Es gehört einfach zur Ausstattung der Spielerin.
Okay.
Und das war eben so ein Warmmach-Shirt. Julia hat ja an dem Tag nicht gespielt, weil sie verletzt war und hat also die ganze Zeit dieses Shirt getragen. Und ich nenne es Warm-Up-Shirts und er sagt, es ist noch nicht mal ein Warm-Up. Es ist einfach Teil der Ausstattung, die Adidas zu diesem Turnier den weiblichen Teammitgliedern gibt. Also es ist noch nicht mal so ein offizielles Warm-Up-Shirt. Aber diese Warm-Up-Shirts, die sind eine Sensation.
Ich hatte vor der Frauen-EM mir noch aufgeschrieben, irgendwo notiert und merkte dann, im Zweifel weißt du das selber alles. Hab mir notiert, was die Angewohnheiten der Spielerinnen sind, bevor sie aufstehen.
Das finde ich aber schön.
Soll ich das mal eben gucken, ob ich das nochmal finde? Das ist lange her. Oh je.
Ja, das ist wirklich lang. Oh.
Ich guck mal, ob ich das finde.
Und ich muss mal gucken.
Man ist ja manchmal abergläubisch, nicht wahr? Und dann, wann war die EM? Im Juli? Dann muss ich noch weiter vor. Boah, ist mein Buch dick, Mann.
Also die heißen tatsächlich offiziell auch Warm-Up-Shirts, glaube ich.
Aber das, was du da auf dem Foto siehst, ist nicht das, das du mir gezeigt hast, war ein Warm-Up-Shirt oder
also
nicht?
Also ich hätte das als Warm-Up-Shirt gesehen. weil sie auch alle erst mit diesem Shirt reinkamen. Aber wenn Thomas sagt, das ist jetzt kein offizielles Warm-up-Shirt, okay. Ich denke trotzdem, es könnte so in die Richtung gehen. Ja. Und das sieht echt schön aus. Naja.
Ich muss mal eben, darf ich das Mikro hinlegen?
Du kannst nicht das mit Mikro einer hinlegen, Hand aber du kannst ja hören,
gefunden.
Oder?
Achtung.
Ah, du hast es schon gefunden. Wie geil ist das denn? Okay,
also,
schieß los.
Nüsken, ne? Der Vornamen, ich nicht weiß, Sjöke.
Sjöke Nüsken.
Geht immer mit rechts als erstes auf den Platz. Okay. Und zieht den rechten Schienbeinschoner als erstes an.
Okay, super.
Sens, die hat uns ja alle begeistert, die war ja überall. Elisa Sens zieht den rechten Schuh immer zuerst an, genau wie Sjöke. Jetzt kommt, ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe, Cora Zischai, Z-I-C-A-I.
Okay, die kenne ich gar nicht.
Ja, sagt mir auch gerade nichts der Name, Entschuldigung. Und die zieht alles immer zuerst links an. Guck mal, das ist schon der erste Unterschied zu den anderen beiden. Alles immer zuerst links, ne? Fuß, also Schuh, Schienbeinschoner, Strumpf, alles. Und wichtig ist ihr das Pasta-Essen vorm Spiel. Aber ich glaube, das machen viele, oder? Dass man nochmal Kohlenhydrate reinpumpt.
Pasta ist einfach, das gibt einfach Power.
Jetzt kommt Carlotta Wamser, ne? Hier Dings, Verteidigung, Abwehr. Die zieht den rechten Socken auf den linken Fuß und den linken auf den rechten. Das ist echt, das ist reiner Aberglaube.
Entschuldige bitte, aber wieso gibt es ein rechts und links bei Socken? Das war ein Witz.
Das nicht? Aber das gibt es also, bei vielen. Ich habe schon oft ein L und ein R sortiert hier zu Hause. Jetzt
echt?
Kommt Giovanna.
Ach,
anderer Shape, I don't know. Right. Oder Verarschung, dann hat es ja geklappt.
Ja, oder so, hat den Spaß erlaubt.
Nein, das gibt es in der Strumpfindustrie links und rechts. Die verarschen uns, die da oben. Und die Herren Politiker, die sollen nach Hause gehen, Helge Schneider. Ach, den Film muss ich noch unbedingt sehen. Willst du den auch sehen, den Film über ihn?
Ja, offensichtlich, so ich habe da, glaube ich, Spaß, den zu gucken.
Ich möchte den gucken. So, jetzt geht's weiter mit Giovanna Hoffmann. Die geht, die geht vor dem Spiel, wenn noch nichts los ist, geht die auf den Rasen und latscht über den Rasen. Die muss ein Gefühl kriegen für den Boden. Jetzt kommt die, die tolle Kleinherre. Oh je, der war ja auch einmal kurz eine Verletzung. Nee, was war da? Ich sehe sie vom Platz gehen. Also Sophia Kleinherre geht mit dem rechten Fuß zuerst auf das Feld. Stell dir mal vor, dann bist du abgelenkt, weißt du, und marschierst ein und irgendjemand ruft was, du drehst dich um, du gehst aus Versehen mit dem linken Fuß zuerst. Dann ist das doch wie bad luck. So, dann kommt Franziska Kett, die läuft ein, berührt den Boden und macht dann so ein Kreuz. Sieht man ja auch häufig, dass Leute sich so bekreuzigen. Jetzt kommt die Nummer 2 im Tor, Stina Johannes, die beschäftigt sich vorm Spiel extrem mit dem Gegner. Das ist aber auch nachvollziehbar. Ich glaube, im Tor.
Ja, das hat sich ausgezahlt auch.
Das zahlt sich aus. Dann habe ich noch zwei. Ich habe noch Linda Dahlmann, die ja von anderen, es wird behauptet, alle Spielerinnen sagen das, alle Kolleginnen, die ja die lustigste ist. Die ist wohl der Clown der Mannschaft.
Linda Dahlmann, okay.
Linda Dahlmann muss mit der funky Frisur.
Gut zu wissen.
Ich fühle sie, weil das meine Frisur auch also wenn ich zu Hause bin, ist das meine Frisur. Ne, dieser Puschel auf dem Kopf und dann so ein paar Spangen da zum Halten. Die hat kein Ritual, aber am Spieltag macht sie einen großen Spaziergang. Und da habe ich mir noch was dazu geschrieben. Jedes Ritual ist mal kaputt gegangen. Ah, siehst du das, was ich eben sagte? Wenn sich jemand vornimmt, mit rechts oder mit links den Platz zu betreten und es klappt nicht und du legst dich irgendwie auf die Fresse und stolperst oder so, dann hat wahrscheinlich Linda Dahlmann die Erfahrung gemacht, das geht nicht. Und zum Schluss habe ich noch Laura Freigang. Es ist mein Ritual, kein Ritual zu haben. So. Was
das
auch
ist sehr humorvoll,
weißt
aber
du?
Auch. Es ist
einfach
ein Ritual, kein Ritual.
Ja.
Ja, das haben viele Sportler, verweigern sich eines Rituals, weil sie Angst haben, dass an dem Tag der Performance, also reden wir auch vielleicht von Einzeldisziplin, Olympia und so, irgendetwas nicht möglich ist, irgendetwas fehlt. Weißt du, du brauchst einen bestimmten Gegenstand und an diesem Tag ist er nicht da.
Ja.
Sofort setzt sich in deinem Kopf fest, es kann nur schief gehen. Und deswegen vermeiden viele auch mittlerweile Rituale, weil man sich da sehr abhängig macht. davon.
Ich habe auch gar keine. Ich habe gar keine. Ich spüre doch schon, dass manche Lieblinge sagen, musst du nicht Profisport für machen. Ich habe sogar zu Hause Rituale. Oder wenn ich in mein Auto steige oder in den Zug oder wenn ich was koche oder so. Ich habe nichts. Mein Leben ist so leer, was das angeht. Ich habe gar nichts. Du?
Nein, eigentlich habe ich auch nichts. Ich habe auch
Gewohnheiten habe ich wohl. Welchen Schuh ich zuerst anziehe. Habe ich noch nie darauf geachtet. Nein, übrigens.
Habe ich auch noch nie gemacht.
Noch ist mir alles so Schnurzepiepe.
Ja. Ich werde mir aber jetzt das Ritual aneignen, dass ich vor jeder Podcast-Aufzeichnung ein Aufwärmshirt trage und dann erst beginne. Und pass auf, ich zeige dir
was
jetzt noch
Stress.
Ein bisschen. Also, man nennt sie manchmal Aufwärmshirts, Warm-up-Shirts oder offiziell international auch Pre-Match-Shirts. Und ich werde dir jetzt nur kurz 2, 3, die ich auf die Schnelle finde, werde ich dir zeigen. Okay?
Wie, so, ziehst du dich jetzt um für mich?
Fenster.
Du Sexmaschine?
Okay, nein, ich zeig, pass mal auf, dieses war zum Beispiel das von den Niederländern.
Ugh.
Das sieht so ein bisschen aus wie so Computersteine, wie so ein altes Computerspiel.
So gepixelt.
Ja. Ist aber trotzdem, finde ich, ganz fancy. Guck mal hier. Das ist das Pre-Match-Shirt gewesen vom FC Bayern München. Mega bunt, mega blumig.
Sind das Mohnblumen? Rote Mohnblumen?
Könnte sein. Es könnte auch nichts sein.
Oder also sind das die Antillen? Was ist denn das?
Ich weiß es nicht.
Das sieht aus wie eine Inselgruppe, die verbunden ist. Ja, oder es könnte auch ein Blutkörpermassaker sein unter dem Mikroskop.
Ja. So, und dann vielleicht noch ein anderes, was irgendwie so ganz, ganz schön
Zeigst
ist.
Zeigst du mir jetzt Sachen, die du schön findest, Chrissy, dann mache ich ja alles falsch.
Nein, das ist einfach, ich finde sie interessant.
Ah, interessant.
Die Bilder sind alle sehr klein. Es sind oft ganz gewagte Muster. Richtig fresh, modern, experimentell. Die trauen sich was. So, dann soll das hier das Optische gewesen sein. Vielen Dank. Bevor du deine Geschichte erzählst, eine kleine Nachricht. Wir hatten es ja von Restfett letztes Mal.
Ja,
ne?
Restfett.
Das ist aus dem Wienerisch und bedeutet, dass man einfach noch so Restalkohol hat. Sowohl, glaube ich, ich bin Restfett, als auch ich habe Restfett. Manuel Rubey hat uns eine kleine Nachricht. Der hat unseren Podcast gehört.
Unser Österreicher in Residence.
Er ist es gar nicht offiziell, aber er hat auch jetzt wieder gesagt, ja, er macht mit uns dann demnächst.
Komm,
einfach
wir sind
noch
so doof.
Richtigen Sprachkurs.
Okay.
Und dann können wir kurz mal hören, es ist eine knappe Minute, ein bisschen länger, was er aufgesprochen hat.
Zu Restfett.
Okay? Ja, und das ist einfach auch immer ganz sweet.
Ja, einen schönen Nachmittag. Also die Restfetten ist natürlich ein wunderbares Wiener Phänomen, das sich ausschließlich auf Alkoholkonsum bezieht und nicht, wie von Anke irrtümlicherweise angenommen, auch auf Marihuana-Genuss. Da spricht man von anderen Zuständen, aber die Restfetten bezieht sich ausschließlich auf den Alkohol. Das wollte ich hier einmal kurz zwischenklugscheißen. Ich freue mich immer wieder, euch zu hören. Gibt es auch diesen schönen Schüttelreim. Schauen wir, dass wir mit der Restfetten jetzt noch das Fest retten. Also wenn man sozusagen spät aufgestanden ist, vielleicht die Restfetten reaktiviert hat, indem man ein kleines Bier zu sich genommen hat und dann das Fest, das am Abend wieder stattfindet, in der nächsten Studenten-WG beispielsweise, zu retten versucht. Das nur in aller Kürze. Ich grüße euch beide recht herzlich und beglückwünsche die liebe Anke auch zu dem fantastischen Porträt in der Zeit, das wirklich sehr schön zu lesen war. Gut, alles Liebe.
Ja. Ich habe es ja gar nicht gesehen. Hattest du ein schönes Porträt in der Zeit?
Ja.
Ganz aktuell, ganz fresh.
Ja, das liegt jetzt schon wieder 2, 3 Wochen zurück.
Ach ja, gut, das geht ja noch.
Ja, und ich habe bestimmt ist im Büro eine Ausgabe, ein Belegexemplar, dann kann ich dir das mal zeigen.
Ja,
ich habe natürlich wieder verpasst, das zu kaufen. So doof. Ey.
Aber eins haben sie dir geschickt.
Bestimmt, nee? Ja. Das ist ja immer, das ist im Service, it's included. Aber Manuel Rubey, bester Mann. Ja. Aber sag einmal, wie süß ist das? Mal gucken, ob wir mit den Restfetten noch das Fest retten. Das finde ich ganz, ganz schön. Das finde
ja,
ist ein ganz schöner Schüttelreim. Der gefällt mir sehr gut.
Mega. Also ein mega Schüttelreim.
Ich möchte dir nur kurz sagen, dass ich jüngst gestolpert bin über einen Begriff, der mir fremd war, den ich mit dir und den Liebling teilen möchte. Kennst du den Barbara Streisand-Effekt?
habe ich von dem schon mal gehört. Er klingt bekannt, aber ich habe keinerlei Ahnung,
wirklich?
Was es sein könnte. Der Barbara Streisand-Effekt. Das heißt, Barbara, dass man durch Streisand genug Rumschreien genug Obst in seiner Garderobe bekommt. Ist das so?
Barbara Streisand. Nein, gib acht.
Barbara Streisand-Effekt.
Ich hätte gedacht, du sagst jetzt, ach, das mit der Garderobe höre ich zum ersten Mal.
Nein, das habe ich mir nur ausgedacht. Sie gilt als sehr launische und schwierige Person. Ich bin ihr noch nie persönlich begegnet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass sie bei sich unten im Keller eine eigene Shopping-Mall hat. Das ist alles, was auch erwiesen ist.
Ich dachte, das ist ja wirklich belegt. Du weißt, dass mir mein süßer Ex die Biografie geschenkt hat von Barbara Streisand. Der meint es sehr gut mit mir. Der weiß, dass ich gerne lese. Aber das ist eine Zumutung. Das Buch ist die Stütze für meinen Laptop währenddessen, denn es ist ein Meter dick.
So ein Coffee-Table-Book.
Das ist das dickste Buch. Nee. Schön wäre es, dann könnte man es ja auch irgendwie im Haushalt noch benutzen. Nein, es ist ein kompaktes Buch, aber so dick. Schau, siehst du, wie viel sind das? Das ist 12 Zentimeter?
Du zeigst gerade so viel, wie man zwischen Daumen und Zeigefinger zeigen kann.
Ja, Maximum.
Die Maximaldistanz zwischen Daumen und Zeigefinger.
So dick ist dieses Buch.
Dicker als die Bibel.
Barbara, ja. Und
die Barbara-Bibel.
Und Barbara Bible. Also ohne die gelesen zu haben, kann auch ich bestätigen, es ist belegt, dass sie einen eigenen Supermarkt oder eine Shopping Mall unten im Keller hat. Soll sie haben. Genau. Jeder soll machen mit dem Geld, das er oder sie hat, was er oder
aber
sie
es
will.
Ist trotzdem, aber es ist so absurd, dass man es eigentlich nicht glauben kann. Aber ich glaube, es gibt auch ein Bildband, wo Bilder sind von diesem.
Ist das
von
so?
Dieser Shopping Mall. Ich habe ja mal ein Theaterstück gesehen, das komplett darauf aufgebaut hat. Es war ein Ein-Personen-Stück.
No.
Und das, ja, und es war so ein irgendwie Barbara Streisand-Fan. Und da ging es quasi 1,5 Stunden um Barbara Streisand. Und da hat er das erzählt. Und dann habe ich gedacht, das denkt er sich doch aus. Und habe das recherchiert, aber es ist wirklich so.
Aber das hast du in London oder New York gesehen?
In New York war das.
Und war das ein Dauerbrenner oder?
Ja, es war ein Dauerbrenner.
Brenner?
Dauerbrenner, ja. Ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt. Der tauchte dann nämlich später in Fernsehserien noch auf.
George Clooney.
Und wie hieß das? Das Stück hieß irgendwie so wie ein Spruch, der draußen dran steht an Häusern, wenn sie zu verkaufen sind. Und genau so hieß
For
das
sale.
Stück.
Okay.
In dem Stil irgendwas.
Okay.
So, na, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Okay, ich höre.
Also ich hätte gedacht, du würdest genau damit kommen, wenn ich dich nach dem Barbara Streisand-Effekt frage. Das ist ein eingetragener Begriff. Das ist wirklich belegt, diesen Begriff gibt es und der wird benutzt. Deswegen stolperte ich über ihn in einem anderen Kontext oder in einem Kontext, der jetzt hier nichts zur Sache tut. Und ich dachte auch, du würdest sagen, es habe etwas mit der Mall zu tun. Nein, gib acht. Vor über 20 Jahren erschienen viele Fotos von der kalifornischen Küste. Da hat jemand für Forschungszwecke Fotos gemacht und die Natur fotografiert, die Felsen fotografiert, dann zum Teil natürlich auch Wohngebiete, weil Menschen auch in Kalifornien an der Küste leben, einfach um zu zeigen, Klimawandel, Erosion, Abbruch, da werden Felsenteile ins Wasser stürzen und Strandteile werden sich verändern und. Ne? Kann ja alles passieren. Es kann ja sowohl zu viel Wasser geben als auch zu wenig. Kalifornien kennt ja beide Extreme und kennt die Brände und. Dafür wurden viele tausend Fotos gemacht durch diesen Typi. Und auf mindestens einem dieser Fotos war das Anwesen von Barbara Streisand zu sehen. Und ich weiß nicht, wie dann genau das Prozedere war. Die Genese kenne ich nicht, ob dann um Erlaubnis gefragt werden musste durch den Fotografen oder durch Auftraggeber, I don't know. Aber Barbara Streisand sah diese Fotos oder dieses Foto und ihr Anwesen war klar zu erkennen. Und sie hat geklagt und hat gesagt, dieses Foto dürfe nicht freigegeben werden.
Okay.
Das hat die Welt nicht interessiert, weil das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Es gehen ja Sachen vor, von denen wir nichts mitkriegen. Ich glaube, wir kriegen gar nichts mit.
Ist auch okay.
Ist auch in Ordnung so. Aber das schlug ein bisschen eine kleine Welle, dieser Akt, dieser Vorgang, dass sie sagte, ich gebe dieses Foto nicht frei, ich möchte nicht, dass Menschen wissen, wie mein Haus aussieht, wie mein Anwesen aussieht. Mhm. Und die, aus der kleinen Welle, die diese Aussage oder dieser Vorgang schlug, wurde eine große Welle. Und eine noch größere und noch größere. Und plötzlich waren Menschen interessiert und sagten, was sind denn das für Fotos? Die will ich aber mal sehen. Oh, wusste ich gar nicht. Da gibt es Fotos von der kalifornischen Küste und von Barbara Streisand. Ach, sie und 3-4 andere haben gesagt, wir wollen unsere Fotos nicht freigeben. Weil, oh, da gucke ich doch mal hin. Und das ist der Barbara Streisand-Effekt, weil daraufhin alle Leute tierisch interessiert waren.
Okay, ja.
Und im Deutschen sagen wir schlafende Hunde.
Okay, witzig.
Schlafende Hunde weckt man nicht. Weißt du?
Ja,
aber witzig. Das ist jetzt nochmal ganz, ganz konkret, Nico. Wenn da geht es auch um Prominenz so ein bisschen, glaube ich, und um Medien. Wir benutzen vielleicht die Redewendung, ich möchte jetzt keine schlafenden Hunde wecken, wenn wir sagen, ne, wenn wir über ganz banale Dinge sprechen im Alltag. Wir sind ja normale Menschen, aber da geht es um dieses, ich habe dann mal nachgeschaut, es gibt auch prominente andere Beispiele, dass zum Beispiel Tom Cruise sich mal über Scientology in einem Interview geäußert hat und dann dieses Interview verboten hat und bums, wollten natürlich alle dieses Interview sehen oder lesen. Der thailändische König, der sich mal daneben benommen hat und dann wurde er in einem Beitrag irgendwo beleidigt, ließ diesen Beitrag verbieten, bums, wollten alle diesen Beitrag sehen.
Natürlich, Songs, die von der BBC damals verboten wurden, bums, wurde es eine Nummer 1. Weißt du, wie Frankie Goes to Hollywood, Relax, war, glaube ich, auf dem Index damals. Warum auch? Ich weiß nicht, wegen irgendwelcher anstößigen
Worte. Shoot, wegen Ejakulation.
Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist es so? Sagen die
Relax, Don't Do It ist halt, natürlich, ist doch komplett sexualisiertes.
Ist an mir völlig vorbeigegangen. Ach, okay. Auf jeden Fall, ich weiß, der Song stand auf dem Index und die BBC hat ihn zumindest anfangs nicht gespielt. Alle wollen ihn hören.
Ja, dann rückwirkend kann man sagen, das war der Barbara Streisand-Effekt, der dann einsetzte. Mhm. Oder auch Genie, war das nicht so, auch dass das Video nicht gezeigt werden sollte von Falco's Song? Also, alles, was ich damit sagen will, ist, dass das ist grotesk auf der einen Seite, weil sie wohl auch in dem Buch, das ich noch nicht gelesen habe, auch darüber spricht und dann kurz von einem Missverständnis spricht und so ein bisschen, ich müsste dieses Buch lesen, Chrissy, um darüber jetzt wirklich fundiert reden zu dürfen. Oh Mist, aber es ist so dick. Also zeigt erstens, dass es da immer verschiedene Blickpunkte gibt und zweitens zeigt es, dass du als prominenter Mensch in die Geschichte eingehen kannst, ob du das willst oder nicht. Es wird jetzt für immer diese Formulierung geben. Und ich spreche jetzt nicht von 2-3 Beispielen. Es wird immer wieder sich darauf zurückbezogen. Das ist doch verrückt. Das wollte ich jetzt sagen, jetzt wissen alle, was der Barbara Streisand-Effekt ist.
Der Schauspieler hieß übrigens Michael Urie. Sagt dir der was? Der hat früher auch schon in so einer Serie gespielt, Ugly Betty. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die auf Deutsch heißt.
Das ist der Bruder von dem Löffelverbieger.
Alles Betty oder so hieß das. Ich habe Uri Geller. Achso, Michael Urie. Ja, und dann Shrinking ist eine Fernsehserie. Kennst du die?
Oh, Shrinking.
Kennst du? Da spielt er wohl mit. Oh. Ich weiß nicht, wen er spielt, da spielt er mit.
Wenn ich jetzt ein Gesicht sehen würde, ich kann mit
also,
Gesicht
dann
Also das
ist so ein gut aussehender. Er ist homosexuell und lebt es auch aus und thematisiert das auch immer. Und es ist ein sehr, sehr, sehr gut aussehender. Mittlerweile ist er wohl so 45 schon. Und ich kann nur sagen, er spielt den Brian. Das kann ich hier rausfinden. Aber ich habe es nicht gesehen. Okay, und pass auf. Und diese Einwand-Show, die basiert letztendlich auf einem Buch von Barbara Streisand. Und die hat ein Buch nämlich rausgebracht, das heißt My Passion for Design. Und dort beschreibt sie, wie sie sich im Keller eine Shopping Mall hat bauen lassen. Deswegen gibt es da auch Bilder. Und die fiktive Story ist hier, er ist derjenige, der engagiert wird als Verkäufer für diese Mall und
ist
verbringt eben diese Zeit den ganzen Tag und wartet darauf, dass irgendwann Barbara Streisand mal Lust hat, um irgendwo unten einen Pullover zu shoppen oder so weiter. Und er hat also sehr viel Zeit alleine und dann geht es um, was weiß ich, um Ruhm und Alltag und was auch immer. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber es basiert auf diesem echten Buch von Barbara Streisand, My Passion for Design.
Und das ist das, was an Häusern steht, die verkauft werden sollen?
Nein, entschuldige bitte. Und das Stück heißt Buyer and Seller, aber nicht wie Käufer und Verkäufer, Buyer and Seller, sondern Keller. Seller wie Keller, C-E-L-L-A-R. So heißt dieses Theaterstück, Buyer and Seller, weil er unten im Keller ist. als Verkaufsassistent. Jetzt
bin ich sofort interessiert.
Ja,
will ich sofort sehen, das Stück. Ach, verflixte Kiste. Krieg ja gar nichts mit. Sag mal ganz kurz.
Das ist ja auch 100 Jahre her.
Aber du hast es doch gesehen. Du bist ja 27.
Ja, vor 10, 15 Jahren. Ah. Das ist echt ganz lange her.
Okay.
Ja, an meinem ersten Abend. Ich kam und da ging irgendwie nach einer Dreiviertelstunde habe ich mit meinem Schlaf gekämpft. Weil
ich sage nach wie vor,
ist
es
halt
ist
so
keine Hölle. Gute Idee, am ersten Abend in New York ein Stück zu sehen.
Hab auch das nur spontan gemacht. Hatte ich nicht besorgt, das Ticket vorher. Ja. Für den ersten Abend hatte ich mir nie Tickets besorgt. Also die letzten Male. Weil ich wusste, ich bin zu müde. Aber wenn dann die Sonne scheint und du bist so voll wach und denkst, jetzt kann ich 1,5 Stunden noch ein Theaterstück sehen, dann mache ich das. Ich war immer am ersten Abend, aber nur spontan, in einem Stück und bin immer müde geworden.
Also ich werde mir das nicht verzeihen. Du kennst meine Geschichte, dass ich Long Day's Journey, ne, dass ich es verschlafen habe, Philip Seymour Hoffman. 4,5 Stunden, 2 Pausen. Ich habe komplett durchgeschlafen.
Ja, geht auch gar nicht. Ja, ist aber
das geht
auch,
wie bescheuert bin ich eigentlich.
Es geht aber auch gar nicht. Und dann auch noch ein etwas langweiliges Stück. Also
es ist
so ein
nicht
etwas
langweilig, es ist zäh.
Zäh.
Langweilig finde ich, ist zu negativ.
Ja,
es ist zäh und anspruchsvoll.
Zähes Stück.
Also es ist konditionell. Es ist für den Körper und für den Kopf anstrengend.
Ich wünschte
auch noch eine Story raus und dann sind wir hier weg.
Ja, ich wünschte noch, ich könnte mich daran erinnern, der Michael Urie hat damals, und zwar, der hat
ich
ein großes,
nach,
großes...
Ich gucke jetzt nach, wie der aussieht. Das reicht
okay,
mir jetzt.
Okay, guck es nach.
Lass mich
Michael
in Ruhe.
Urie. Der hat
Urie?
Ein, ja, und er ist ein ganz, ganz großer Fan von jemandem.
Ja,
und
von
ich
Barbara
meine,
Streisand.
Nein, und ich meine, es ist Barry Manilow.
Oh, das würde passen.
Und er erzählte nach dem Stück, denn es gab noch ein Gespräch mit Michael Urie, ich glaube, dem Moderator und dem Autoren dieses Stückes, gab es noch so ein Bühnengespräch, wo ich noch Fotos gemacht habe. Und dann kam am Ende jemand zu mir und sagte, Fotos löschen. Ich habe von
Michael
denen, vom
Urie
Gespräch.
Liebe ich.
Gut,
Michael Urie
mich.
Liebe ich.
Okay,
bist du bescheuert? Den liebe ich.
Ja, so sehr, dass du seinen Namen noch nicht mal wiedererkannt hast. So sehr liebst du den.
Nee, ich habe auch noch nie was mit dem gesehen, aber ich kenne sein Gesicht.
Du kennst das Gesicht.
Wir kennen seine Stimme, wir kennen sein Gesicht.
Also er
Michael
hat auch schon,
Urie.
Ja, er hat auch schon Emmy-Nominierungen bekommen für
okay.
eine Comedy-Serie. Ich weiß aber gar nicht, Jason Segel, ist das eine Comedy-Serie? Nee, Quatsch. Für Comedy-Serie. Ich weiß aber gar nicht, für welche Serie, das steht hier überhaupt nicht. Auf jeden Fall, er war auch für die Golden Globes nominiert schon, für eine Emmy, für Outstanding Comedy-Series, aber hier steht immer nur nicht, für welche Serie. Egal, auf jeden Fall. Und er hat erzählt, dass man ihm vor der Aufführung gesagt hat, Barry Manilow ist im Publikum. Und wir reden von einem richtig kleinen Theater, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und,
oh nein.
Und er war total aufgeregt. Oh my God, I said it's Barry Manilow. I thought, no, I can't go out there
oh
on
Mann.
Stage.
Ja.
Und weißt du, so er feiert das ja auch, diese Sprache. Und es war interessant. Und dann habe ich gedacht, ach krass. Und ich meine, es war Barry Manilow, saß jetzt hier im Publikum. Das ist ja interessant. Und habe ihn aber nicht gesehen. Und er war dann auch weg. Aber er hat es erzählt in diesem kleinen Post-Show-Talk.
Okay.
Ich hatte ja mal Kevin Spacey vor mir sitzen in
Kevin
New York.
Kevin Spacey,
ja,
ich
weil
erinnere
der hat
mich,
seinen
hast du
Kumpel,
erzählt.
Das war noch vor, ja, ich weiß, habe ich vor 20 Jahren erzählt.
Oh, Mann.
Da hat er hier den, der immer die fiesen Leute spielt, Edward Norton. Edward Norton habe ich auf der Theaterbühne gesehen in diesem Stück und vor mir und 3, 4 Plätze nach rechts, in der Reihe vor mir, 3, 4 Plätze nach rechts, da saß Kevin Spacey, der nach der Vorstellung aber sofort aufgestanden ist und er ist dann zu seinem Kumpel Backstage gegangen. Und hatte immer nur so eine Wollmütze auf.
Konntest mit beiden nicht sprechen.
Nein, ich hätte weder mit dem einen noch mit dem anderen gesprochen, aber.
Darf ich was nachreichen?
Reich mal.
Also, als wir vorhin über, ne, wir sprechen ja jetzt gerade schon länger über Barbara Streisand. Und dann begann ich ja diese kleine Episode mit. Was weißt du über diesen Song? Erinnerst du dich?
Bonnie M.
Diese richtig gute. Du bist so gut. Gott, bist du gut.
Ist es Ma Baker?
Nein, es ist Gotta Go Home. Aber die, pass auf, Frank Farian, der ja ein Fuchs war, ich bin ihm bestimmt mal begegnet als Kind, weil wir in einer Branche arbeiteten, aber ich kann mich nicht erinnern, mit ihm ein Interview gemacht zu haben. Aber Frank Farian war ja ein Fuchs. Der hat ja auch geklaut. Und zwar ist Gotta Go Home von seiner Band Boney M.
Ja.
ist wiederum inspiriert und ein bisschen gemopst von dem Song Hallo Bimmelbahn. Hallo Bimmelbahn. So, und die Band hieß Night Train. Der Gitarrist war ein gewisser Heinz Huth. Stimmt. Von dem ist diese Hookline. Aber ich will dir was sagen. Wer war mit in der Band Night Train? Mein Kumpel Michael Holm.
Ah, Michael Holm. Ach echt, und ich liebe Michael Holm. Dänen lügen nicht.
Tränen lügen nicht. Ich liebe Michael Holm. Der hat uns, als wir mit Pony, ich sang den Song vorhin kurz an, wir kennen deine Stimme, wir kennen dein Gesicht, als wir mit Pony Manuel. In der Hitparade waren. Aber mögen wir dich nicht. Als wir in der Hitparade waren, war Michael Holm totaler Fan von uns, mochte uns. Wir waren ja so kleine, bescheuerte Kinder, junge Leute, Teenies. Und der hat mit uns dann backstage mehrstimmige Sachen gesungen. Wir waren ja Chorkinder, wir konnten ja wirklich okay singen. Und der hat Lollipop, Lollipop, oh, Lolli, Lolli, Lolli. Das hat er mit uns mehrstimmig, hat er uns beigebracht. Das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. So, das ist Michael Holm. Der gehörte zur Band Night Train.
Cool.
Night Train hat inspiriert den Song Gotta Go Home von Boney M. beziehungsweise / Frank Farian. Und dann wiederum im Jahr hat die Band, ein DJ-Duo, Duck Sauce, daraus Barbara Streisand gemacht. In welchem Jahr war das? Die Zeit läuft Duck Sauce. Jetzt.
Es war das Jahr 2007.
Du bist so gut. 2010, du bist wirklich nah dran.
Ja, aber gut, aber immerhin 3 Jahre daneben. Das
und
ist
das,
schon
war deren, das war deren verrückte Idee, weißt du, dieses warum haben die dann Barbara Streisand gesagt? Warum? Wie kommt man auf so...
Weißt du es? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Ich möchte, dass du das recherchierst. Du bist doch Journalist. Bitte recherchier das. Kannst
aber
du das
Aber das kann
nicht
jeder
machen?
Recherchieren. Dazu muss man kein Journalist sein.
Dann frag doch mal deinen Kumpel Chat.
Okay, ich frage jetzt den Chat. Achtung. Und mal nichts dazwischen kommentieren. Achso, ich kann es hier.
Unverschämtheit.
Achtung, nicht.
Unverschämtheit.
Warum wurde der Song Barbara Streisand nach Barbara Streisand benannt? Fragezeichen. Die Band war, wie hieß die Bandnummer?
Duckface. Ach, jetzt soll ich unterbrechen. Jetzt bin ich dir gut genug.
Duckface, ich habe gestoppt die Aufnahme. Duck Sauce. Wie Quelle? Nee, Duck Sauce wie Soße, ne? Entensauce.
Kannst du dir die Frage nicht vorher überleben? Jetzt brauchst du mich plötzlich. Überleg dir das
die
doch Quelle vorher.
War Duck Sauce. Sauce wie Soße, oder?
Ja.
Warum wurde der Song nach Barbara Streisand benannt? Die Band war Duck Sauce. Okay. Ja, ist jetzt nicht so. Okay, er trägt seinen Namen tatsächlich nicht, weil er was mit der Sängerin zu tun hat, sondern nur als humorvolles, willkürliches Stilmittel. Sample-Hintergrund. Der Track basiert auf Gotta Go Home, der wiederum auf Hallo Bimmelbahn basiert. Duck Sauce haben das Hauptriff gesampelt. Ja, wissen wir alles, hat Anke auch gerade schon erzählt. Titelwahl. Statt einem typischen Clubtitel wählten sie absichtlich einen unerwarteten, ikonischen Namen, Barbara Streisand. Im Song selbst wird ja fast nur dieser Name wiederholt. Die Idee war, dass der Name sofort Aufmerksamkeit erzeugt, schräg wirkt und gleichzeitig durch die Pop-Ikone weltweit erkennbar ist.
Das ist eine schöne Sache, das ist eine schöne Erklärung,
so,
aber
so
dann,
macht man
er könnte
Kunst.
Auch heißen Michael Urie. Weißt du, er könnte ja auch Michael Urie heißen.
Ja, das stimmt. Barbara Streisand selbst fand die Sache offenbar eher amüsant. Sie gab zwar kein offizielles Statement, aber es gab auch keine Klage oder Einwände. Und das Stück wurde ein globaler Clubhit.
Ja, sonst hätte es wieder den Barbara Streisand-Effekt gegeben. Und
also
der Hit wäre
ein kurzer, absurder Hook. Mehr soll er nicht sein. Barbara Streisand.
Chris, ich muss weiterziehen.
Mendocino. Auch Michael.
Chrissy, ich muss. Ich habe Termine.
Dann war es das für heute, ihr lieben Leute. Wir hören uns alle am reimt sich, ne? Ist echt gut. Hat sich wahrscheinlich öfter gereimt schon, aber nur heute ist es uns aufgefallen. Wir hören uns alle am kommenden Donnerstag wieder.
Bis dann, Michael.
Bis dann, Barbara.